Ich möchte am Anfang ein paar Takte mit Detlef Krause sprechen, einfach um ihn ein bisschen vorzustellen. Detlef, komm doch einfach mal. Detlef, du warst ja mit deiner Familie, Frau, damals waren es 3 Kinder, heute 4 Kinder. Ihr wart in Papua-Neuguinea 13 Jahre lang als Missionare auf der Insel Manus, Südseeinsel. Manche bezeichnen diese Region als das Paradies auf Erden. Manche sagen, es ist die Hölle auf Erden, wenn man so an die Temperaturen, die tropische Hitze und so weiter denkt. Was war denn für dich paradiesisch und was war höllisch?
Also ich muss sagen, als ich heute Morgen bei 14 Grad minus ins Auto gestiegen bin, da habe ich schon an die paradiesischen Temperaturen zurückgedacht. 35 Grad im Schatten ist sehr angenehm. Wassertemperaturen bei 30 Grad, traumhafte Strände. Angeln, ich bin dort gerne Tiefseefischen gegangen, gigantisch. Also da gab es viele paradiesische Dinge. Höllisch war für mich zum Beispiel, dass die Neuguineser, die eigentlich sehr gastfreundliche Menschen sind, Menschen, mit denen man gute Freundschaften schließen kann, viele tolle Leute erlebt, dass sie auf der anderen Seite so furchtbar brutal sein können. Die Verbrechen, die dort passieren, sind schlimm. Massenvergewaltigungen, wenn 10 Männer eine Frau vergewaltigen. Ich habe das mal aus nächster Nähe miterlebt, wie Lynchjustiz stattgefunden hat. Wie Menschen, die ich kannte, auch aus unserer Kirche kannte, freundliche, friedliche Menschen mit Baumstämmen und Eisenstangen auf einem Menschen herumgeschlagen haben. Ja, das ist auch Hölle, die man dort erlebt.
Du bist jetzt seit einigen Jahren wieder in Deutschland, inzwischen Direktor einer, sagen wir mal, großen Mission mit einer ungeheuren Arbeitsfülle auch. Aber ich kenne dich auch als einen Mensch, der immer so diesen Bezug zur Gesellschaft, zu den Nichtchristen, auch Freundschaften gepflegt hat. War das was, was dir schon immer wichtig war, schon so von deiner Jugendzeit her? Ich denke da so ein bisschen an uns pietistisch sozialisierte Schwaben, da fällt es manchmal schon ein bisschen schwer, auch Kontakte zu haben mit Nichtchristen.
Ich muss dazu sagen, ich komme aus meiner Vita, so aus meinem Lebenslauf heraus, nicht aus einem pietistischen Umfeld. Und ich habe auch mich über einige Jahre komplett vom christlichen Glauben distanziert. Und meine Welt war eine andere Welt. Das war die säkulare Welt, die komplett nicht christliche Welt. Und ich habe dann mal festgestellt, als ich Christ geworden war, dass ich manchmal unter den Nichtchristen Leute und Freunde hatten, mit denen ich mich besser verstand, rein menschlich gesehen, als mit Christen. Ich habe unter Christen viele tolle Leute kennengelernt, auch gute Freundschaften, aber ich habe auch unter Nichtchristen sowas gefunden immer wieder, finde es bis heute und ich bitte Gott sogar darum, dass er mir das immer wieder gönnt und tut. Und das ist eine Spannung, ich komme nachher nochmal darauf zu sprechen, wenn ich über dieses Thema rede. Freunde dürfen keine Missionsobjekte sein. Das müssen wirklich Freunde sein. Es gibt vieles, was uns als Menschen verbindet. Man trägt sicherlich eine Verantwortung füreinander, aber mir war das von den Anfängen an her wichtig, eben nicht nur in der christlichen Szene mich zu bewegen, sondern auch in anderen Stellen. Das ist manchmal nicht sehr ganz einfach, herausfordernd, sich dort zu bewegen, aber für mich auch sehr bereichernd, weil man spricht dort über andere Themen, die auch wichtig sind. Und ich lerne dabei auch vieles von solchen Leuten, die keine Christen sind.
Vielen Dank. Wir hören nachher noch mehr von dir. Er ist übrigens mein Chef. Mein Name ist Hartmut Wacker und ich bin Personalreferent bei der Liebenzeller Mission. Wir haben noch einen Platz hier anzubieten. Ganz vorne, links von uns. Wer noch sitzen möchte von euch, die hier hinten steht. Ich habe mal auf der Homepage von der überseeischen Missionsgemeinschaft nachgeschaut. Überseeische Missionsgemeinschaft, der gehört zu der großen internationalen Mission Overseas Missionary Fellowship. Und Hans-Walter Ritter ist der Leiter seit einigen Jahren von dem deutschen Zweig, ist aber auch im internationalen Leitungsteam vertreten. Diese internationale Mission hat ihren Sitz in Singapur. Und da heißt es, Asien ist der größte und zugleich von Gottes Wort unerreichteste Kontinent. Reichtum und Wohlstand lebt dicht neben der Armut. Christentum neben dem Buddhismus und Islam. Offenheit neben Geschlossenheit. Fremdes findet man neben Gewohntem, Neues bei Altem. Doch lässt sich sagen, dass weite Teile Asiens von schnellen Veränderungen geprägt sind. Was gestern war, ist heute schon vergangen. Dies alles bietet große Möglichkeiten, beinhaltet aber auch große Herausforderungen. Viele Menschen, die noch nichts vom Christentum gehört haben. Waldemar Lies lebt mit seiner Familie in Bangladesch. Derzeit ist er der Teamleiter unseres Liebenzeller-Teams dort in Dhaka, der Hauptstadt. Und er lebt in einem Kontext, einem islamischen Kontext, in dem das Christentum zwar bekannt ist vielleicht, aber eigentlich eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Beide berichten in kurzen Worten über ihre Erlebnisse oder eines ihrer Erlebnisse und Erfahrungen in diesem Kontext, in dem sie leben und arbeiten. Ich bitte Waldemar, dass er beginnt und Hans-Walter dann einfach weitermacht. Danke.
Es war beim Empfang vom deutschen Botschafter in der Hauptstadt in Dhaka. Sein Textilunternehmer kam auf mich zu. 80%, was vom Geld nach Bangladesch reinkommt, kommt durch die Textilunternehmen. Schauen Sie mal, wenn Sie nächstes Mal bei H&M shoppen, wo die Kleider hergestellt sind. Und da schaut er so zu mir rüber und sagt, in welcher Branche sind Sie denn tätig? Er war wahrscheinlich auf die Antwort nicht vorbereitet, nachdem ich gesagt habe, ich bin Missionar mit einer Missionsgesellschaft und arbeite hier mit der einheimischen Partnerkirche. Das Einzige, was ihm eingefallen ist, hat er gesagt, ja, die Muslime sind ja sehr schwer zum Glauben zu bekehren. Mit der Antwort war er wahrscheinlich noch mehr überrascht. Ich habe gesagt, eigentlich bekehre ich keinen Menschen. Es ist nicht meine Aufgabe. Wir freuen uns, wenn Menschen zum Glauben kommen, aber es ist ein rein spiritueller Vorgang und das kann Gott allein bewirken. Es ist ja allgemein bekannt, dass Muslime sehr schwer zum Glauben kommen. Dafür gibt es verschiedene Gründe und der Hauptgrund ist wahrscheinlich die geistliche Konfrontation. Im Islam haben wir ja nicht mit einer irgendwelchen Religion zu tun, sondern die ganz klar sich gegen das Christentum wendet, die Menschwerdung Gottes ganz bewusst verneint. Und somit ist es ja auch antichristliche Religion. Aber vorwiegend denke ich, dass Muslime kommen zum Glauben, nicht zum Glauben auch. Einerseits ist mir letztens bewusst geworden, Koran war ja die letzte Offenbarung Allahs an die Menschen. Und so behauptet der Islam. Und wenn Mohammed der letzte Prophet ist, warum soll ein Muslim überhaupt Christ werden? Es ist ja das Gleiche, wenn zu uns Christen jemand ein Jude ist und sagt, man sollte zum Judentum zurückkehren. Dann sagt er, den Schritt zurück, die Gradierung, das machen wir ja nicht. Und so ähnlich denken viele Muslime. Aber der zweite Grund ist natürlich auch die Angst, die Leute bewegt. Jeder Muslim weiß von den Versen im Koran, die stehen, und was einen erwartet, wenn er sich von dem Islam abwendet. Die familiären Bindungen im arabischen Kontext und in unter seinen Glaubensbrüdern sind so eng, da können wir oft in unserem individualistischen westlichen Gesellschaft das gar nicht richtig nachvollziehen. Wer gegen die Religion der Eltern und Großeltern rebelliert oder allein in Frage stellt, der ist dann oder beruft auf sich den Zorn der Sippe und der ganzen Gesellschaft, wird ausgeschlossen aus den Bindungen. Und da muss man sich schon auch manchmal ernsthaft fragen, ob die Kirche auch in der Lage ist, wenn jemand zum Glauben kommt, dann das nötige soziale und das gesellschaftliche Umfeld der Person zu bieten. Ich verstehe die Missionsarbeit nicht als Zwang, sondern vielmehr als Angebot. Ein Angebot Gottes an die Verlorenen. Es ist ein Angebot aus der Angst, in die Geborgenheit, in eine Vater-Kind-Beziehung zu kommen. Und ich sehe auch meinen Auftrag nicht, die 150 Millionen in Bangladesch, dass sie Christen werden, sondern vielmehr, Apostelgeschichte 1,8 heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Dass man das Christsein dort in dem Umfeld, in dem am dichtesten besiedelten Land der Welt wie Bangladesch, zeugnishaft lebt. Weil wenn die Menschen uns beobachten, dass sie Gott erkennen können. Und dieses Wissen nimmt mir auch den Druck weg, dass ich keine Bekehrungen bewirken muss. Ich muss keine Zahlen präsentieren. Es macht mir auch bewusst, weil ich es nicht kann und ich völlig auf Gott angewiesen bin. Und es gibt mir auch die Gelegenheit, über Gottes Handeln zu staunen. Das war so vor 7 oder 8 Wochen. Ich saß im Gemeindebüro völlig verzweifelt, weil Dinge nicht so liefen, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich es mir gewünscht habe. Und da kam ein Mann vorbei. Er wollte unbedingt mit mir sprechen. Vom äußeren Erscheinen ein Muslim. Langer Bart, langes Gewand. Dieser Mann hat mir erzählt, dass unsere Partnerkirche in seinem Ort vor über 10 Jahren missionarisch tätig war. Ein Evangelist kam regelmäßig vorbei, einige Veranstaltungen haben stattgefunden und plötzlich wurde jeglicher Kontakt abgebrochen. Später habe ich herausgefunden, dass manche Dorfbewohner ganz bewusst Nein zum Evangelium gesagt haben. Sie wollten nichts mit Christentum und mit Christen zu tun haben und so haben sie einfach ein paar Reporter informiert, denen erzählt, dass in ihrem Dorf evangelisiert wird. Das Ganze kam in die Tageszeitung groß in Schlagzeilen und die Kirche geriet dermaßen unter Druck, dass sie sich aus dieser Arbeit zurückziehen mussten, um sich selber auch zu schützen. Die Mitarbeiter haben sich zurückgezogen, Gott aber nicht. Ein paar führende Männer hatten Interesse am christlichen Glauben bekommen. Sie haben sich eine Bibel beschafft und haben sich regelmäßig getroffen, in der Bibel gelesen. Und dann hat einer gesagt, wir bräuchten einen Versammlungsraum, wie sollen wir es machen? Jemand meinte, ich habe Platz noch auf meinem Grundstück, da können wir doch seinen Raum bauen. So entstand die erste Kirche. Sie wussten nicht, wie man Gottesdienst feiert, aber sie haben sich immer wieder getroffen. Und dann, einige Zeit später, haben sie gesagt, wir bräuchten auch irgendwelche Räume für unsere Kinder, dass sie Schule besuchen können. Jemand hat gemeint, ja, ich habe noch Platz auf meinem Grundstück. So wurde eine Dorfschule gebaut. Als dann mein einheimischer Mitarbeiter ihn fragte, was er denkt, dieser von äußerem Erscheinen Muslim, wer Jesus Christus sei, die Antwort hat mich erfreut. Er sagte, Jesus ist der einzige Retter, der einzige Weg zu Gott. Es stimmt schon, viele sagen Nein zum Evangelium, gerade aus dem muslimischen Kontext, aber nicht alle. Darum heißt es auch im Johannes-Evangelium, 1. Kapitel, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und damit noch möglichst viele Menschen Jesus aufnehmen, will ich mit meiner Familie hier in Deutschland, aber auch, wenn wir im Sommer wieder nach Bangladesch ausreisen, wohin Gott uns auch führt, unser Christsein zeugnishaft leben, dass Menschen uns sehen und Christus erkennen und zu ihm finden.
Ja, vielen Dank, Waldemar, für dieses eindrückliche Zeugnis. Was ist mit den Unerreichten? Was ist mit den unerreichten Völkern? Mein Name ist Hans-Walter Ritter. Wenn euch das zu lang ist, ich habe noch einen Heinrich dabei. Ihr könnt aber auch die Buchstaben, immer die ersten zwei. Havari, das ist dann der Untergang eines Schiffes. Havari, ja, kann man sich das merken? Okay. Wir arbeiten in Asien oder unter Asiaten. Und gerade in dieser Welt gibt es unheimlich viele Völker, die noch vollkommen unerreicht sind vom Evangelium. Und die Frage ist, was ist denn mit denen, wenn Jesus wiederkommt? Und ich kann euch nur sagen, dass wir aus dem Wort Gottes heraus wissen, dass der Hirte die 99 Schafe zurücklässt, um das eine Schaf zu suchen. Und ganz egal, wo diese Völker, ob die hinter einem eisernen Vorhang, hinter einem Bambusvorhang oder sonst hinter irgendwelchen Vorhängen sind, ich weiß, dass es der lebendige Gott ist, der möchte, dass sie erreicht werden. Und in dieser Rettungsaktion, da ist die Frage, welche Rolle wir spielen. Wenn es was zu retten gibt, da gibt es immer die einen, das sind die Gaffer, die stehen im Weg. Das andere, die sind die, die interessiert es nicht, die gehen nach Hause. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die packen mit an. Aber Gott ist derjenige, der erretten möchte. Vor allem die Völker, die noch nie etwas gehört haben. Zwei kleine Geschichten. Ein damals sehr junger Mann in Kambodscha, unerreichtes Volk, die Khmer, Buddhismus. Sein Vater, der war was Besseres, er war nämlich ein Dorflehrer. Sie haben natürlich einen buddhistischen Tempel da gehabt. Sie haben alles gelernt über den Buddhismus. Aber in diesem jungen Mann, Bunti ist sein Name, da war irgendwie klar, das kann doch nicht passieren. Das kann doch nicht so sein. Und Bunti ging damals in den Wald und hat angefangen, den Gott anzubeten, der alles gemacht hat. Er wusste überhaupt nichts. Er hatte nie von irgendetwas anderem gehört als von dem Buddhismus. Aber der lebendige Gott hat sich ihm offenbart. Lange Geschichte, rote Khmer, große Verfolgung. Aber dieser Bunti hat einen Missionar kennengelernt und durch diesen Missionar Jesus Christus und dieser Bunti, der lebt heute in Bonn und leitet eine kambodschanische Gemeinde. Aber Gott hat ihn gesucht. Und nachdem die roten Khmer fertig waren mit Kambodscha, gab es vielleicht mal noch 1000 Christen. Heute, 25 Jahre später, sind es 250.000, weil Gott unerreichte Völker sucht. Zweite Geschichte. In einem großen Land, China, wo wir mit sehr vielen Mitarbeitern, wir haben keine Missionare dort arbeiten, da sitzt einer unserer Mitarbeiter mit einem Krankenhausdirektor im Teehaus und trinkt Tee. Und auf einmal sieht er da Leute vorbeilaufen und denkt, die habe ich aber hier noch nie gesehen. Was sind denn das für Leute? Die sind ja ganz anders gekleidet und alles. Er fragt den Krankenhausdirektor und der Krankenhausdirektor sagt, das sind die Bayiren. Die kommen aus den Bergen. Verbrecher, Lumpenpack, was sollte sie wegjagen? Die dürften gar nicht hierher kommen. Gib dich nie mit denen ab. Die klauen nur. Und mein Mitarbeiter sitzt da und Gott sagt in sein Herz hinein, ich denke von diesen Menschen ganz anders. Ich habe diese Menschen lieb. Und er hat nachgeguckt, es gab von den Bayiren keinen einzigen, der das Evangelium gehört hatte. Er hat angefangen, in seinen Wochenenden immer wieder hinzufahren zu den Bayiren, hoch in die Berge. Musste 4 Stunden laufen, um in diese Berge, Dörfer zu kommen. Er hat angefangen, Sozialprojekte durchzumachen. Und vor 3 Jahren kam durch eine Kinderbibel die ersten Bayiren zum Glauben. Weil Gott Menschen sucht und weil Gott will, dass unerreichte Völker ihn kennenlernen. Es ist eine Rettungsaktion im Gang. Und die Frage ist, ob du ein Gaffer bist, der im Weg steht. Oder ob du zu Hause sitzt und sagst, ach, das ist doch mir egal. Oder ob du anpackst. Und so wie Waldemar gesagt hat, er packt an. Und so möchte auch ich anpacken. Ich und meine Familie. Wir wollen anpacken bei dieser Rettungsaktion Gottes. Und ich fordere dich heraus. Überleg das. Was ist dein Platz? Wo kannst du anpacken an dem, was Gott tut?
Vielen Dank.
Das Essen war super. Was die Stewardess vom Flug PX335 nach Singapur meinem Nachbarn da auf seinen Tisch stellte, das ließ einem regelrecht die Speicheldrüsen erzittern. Und da blieb keine Kehle trocken. Gefüllte Kalbsbrust, goldbraun gebackene Kroketten, zartes Gemüse, duftige Bratensoße und Wein à la carte. Da macht Fliegen Spaß, oder? Die gesamte Fluggemeinde saß da also andächtig schmatzend an ihren Tellern und die Stewardessen flitzten hin und her, um auch allen alle Wünsche zu erfüllen. Und damals hatte noch nicht jeder Sitz seinen Bildschirm wie heute, sondern da ging so eine Leinwand runter. Und wir sollten nun auch neben diesen kulinarischen Genüssen auch noch anderweitig erfreut werden mit bunten Bildern. Dann blieb mir aber irgendwie ein bisschen der Atem stehen. Vor mir auf der Leinwand, das waren die Nachrichten, da liefen ausgehungerte Menschen, schwankten hin und her, da lag ein Kind, regungslos von Fliegen bedeckt. Eine Krankenschwester hielt einen 5-Jährigen im Arm, der nur noch aus Haut und Knochen bestand und ein Gesicht hatte wie ein alter Mann. Das war Afrika Live. Ich habe mich dann vorsichtig umgedreht, um die Reaktion meiner Mitreisenden zu sehen. Keiner hat den Teller weggeschoben. Niemandem blieb der Bissen im Hals stecken, sondern mit vollen Backen kauend guckten wir alle miteinander zu. Ich habe so denken müssen, Mann, sind wir abgebrüht. Naja, man kriegt ein dickes Fell. Solche Bilder kennen wir ja. Jeden Tag sieht man sie. Auch heute Irak, Sudan, Somalia, Nordkorea. Wie viel haben wir schon über uns ergehen lassen müssen und das stumpft ab. Man diskutiert manchmal noch darüber, aber emotional lassen wir das nicht so an uns ran. Das berührt uns auch nicht mehr so. Da ist man irgendwie abgebrüht. Da sind die Nervenenden wie bei Lepra abgetötet. Seelisches Lepra, emotionales Lepra. Wie geht es uns als Christen hinsichtlich mit der Betroffenheit und jetzt mal übertragen, hinsichtlich des geistlichen Chaos und der Zustände in dieser Welt, in unserer eigenen Gesellschaft, vielleicht in der Nachbarschaft, gar nicht weit weg von uns. Ich weiß nicht, können wir eine persönliche Ergriffenheit und Betroffenheit eines Paulus noch teilen? Paulus schreibt mal an die römischen Gemeinden: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir Zeugnis gibt und mein Gewissen in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen in meinem Herzen habe. Ich selber möchte verflucht und von Christus geschieden sein, meinen Brüdern zugut. Das ist eine starke Aussage, oder? Inwieweit treibt uns die geistliche Not der Menschheit oder einzelner Menschen eigentlich noch um? Manchmal werden diese Art Gesetzespropheten zitiert oder zum Teil imitiert, angeblich. Jeremia war so einer, der in seiner Gesellschaft den Menschen immer widersprochen hat. Aber wenige Leute machen sich einmal die Mühe, einem Jeremia ins Herz zu schauen, was seine Empfindungen dabei waren. Er war zutiefst betroffen von der Situation seines Volkes. Und an einer Stelle schreibt er: Ach, dass ich Wasser genug in meinem Haupt hätte und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen könnte, die Erschlagenen meines Volkes. Jeremia war nicht einer, der aus dem Gefühl, ich habe doch recht und jetzt hau ich die mal richtig in die Pfanne, gehandelt und gepredigt hat, sondern aus tiefster Betroffenheit. Er hat gelitten unter dem, was er auch an Gleichgültigkeit erfahren hat, an Nicht-Hinhören. Ich weiß nicht, inwieweit können wir dieses Lebensgefühl eines Paulus und eines Jeremias nachvollziehen. Was schwingt bei uns mit, wenn wir die Welt sehen, wie sie ist, auch die Gleichgültigkeit in unserer Gesellschaft? Ist es vielleicht nur, dass wir von Informationen und den Medien so zugemüllt werden, dass es bei uns irgendwie so eine psychische Klappe gibt, die runtermacht, um uns selbst zu schützen? Da ist sicherlich ein Teil Wahrheit mit dran. Dass wir so zugemüllt werden, dass das Empfinden verschwindet. Aber manchmal liegt es auch etwas tiefer. Als einer unserer Jungs noch kleiner war und wir hatten immer den Eindruck, der hört nicht richtig. Und dann bin ich mal mit ihm zum Ohrenarzt und der hat dann verschiedene Tests durchgeführt. Und dann sagte der Ohrenarzt nur zu mir: Wissen Sie was? Der Kerl hört das Gras wachsen. Das Problem liegt tiefer. Und so ist das bei uns auch. Das Problem, warum wir manches nicht empfinden, sehen, wahrnehmen, liegt tiefer. Unser Sichtfeld ist eingeschränkt. Blinde Flecken haben wir nicht nur in der Optik, sondern auch in der Denke. Wir sind gesellschaftlich und kulturell vorgepolt, aus- und eingerichtet. Vor Jahren kam ich mal mit so einem Australier ins Gespräch. Und der war ganz erstaunt, guckte mich plötzlich an und sagte, hey, du glaubst doch nicht etwa an eine Hölle. Hölle, Teufel, wo sind wir denn im Mittelalter? Bist du verrückt? In unserer gesellschaftlichen Denke, und ich behaupte schlichtweg einfach mal, das ist auch infiltriert in unsere christlichen Kreise. Dieser Karnevalssong, wir kommen alle in den Himmel. Das liegt uns doch näher. Gott, der wird doch nicht so kleinlich sein. Hey Jungs, hört doch mal zu. Der wird uns doch nicht alles krumm nehmen, das Leben vermiesen, den Spaß einfach nicht gönnen. Und das ist auch bei uns reingegangen. Gott ist doch so groß. Was passiert mit den Unerreichten, ja? Und oh, wir haben 1000 Argumente. Ja, das kann doch ein lieber Gott gar nicht zulassen. Geht doch nicht. Und dann gibt es in der Bibel sehr schwierige Aussagen. Eckig und kantig. Die kann man nicht einfach wegradieren. Und die Gefahr besteht allerdings, dass wir gesellschaftlich vorgepolt ganz schnell über manche Dinge einfach weglesen, weil sie uns auch kratzen und stören. Jesus hat nie nur gesellschaftskonform gepredigt und kuschelig weich. Jesus hat in seinem Predigt manchmal sehr provokative Aussagen getroffen. Da haben Leute ihm sogar den Rücken zugekehrt und gesagt, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das passt uns absolut nicht. Und ich glaube, wir als Christen, wir müssen uns herausfordern lassen vom Wort Gottes. Und die Worte, die dastehen, auch dastehen lassen. Wir werden nicht auf alles eine Antwort finden. Wir werden nicht jede Spannung auflösen können. Dann muss man eben da drin stehen bleiben. Aber man muss die Dinge, die dort stehen, auch ernst nehmen. Und ich lese euch jetzt einfach mal ein paar Stellen vor. Vielleicht sind sie euch ja bekannt oder auch nicht. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt in der Verfolgungssituation, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Wen meint denn Jesus damit? Jesus meint damit Gott. Gott hat auch noch Macht über das Leben eines Menschen nach seinem biologischen Tod. Oder wenn Jesus über die Zukunft spricht im Matthäusevangelium, da sagt er dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Und Paulus greift diese Gedanken auf, wenn er an die Galater schreibt, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Eine lange Liste. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Er schreibt an die Epheser, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Und an die Korinther schreibt er, denn wir wissen, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Das sind Worte, die passen nicht in unser gesellschaftliches Denken und Lebensgefühl. Ein strafender Gott. Das passt irgendwie nicht und den will man nicht. Und es wird ja auch immer wieder unterschieden zwischen dem Gott im Alten Testament, diesem blutrünstigen Gott. Der wird herangezogen und der wird verglichen mit dem liebenden Gott, den man im Neuen Testament meint zu entdecken im Vergleich dazu. Und Menschen verstehen nicht, dass es derselbe Gott im Alten Testament ist, der seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Wenn da zum Beispiel steht im Psalm 139, ach Gott, wollest du doch die Gottlosen töten? Das ist ein Gebet. Klingt heftig, oder? Kann man sowas beten? Naja, mit Jesus sind wir auch ein bisschen weiter. Liebet eure Feinde. Aber ich möchte mal die Frage andersrum stellen. Es geht doch gar nicht darum, dass Gott jedem an den Kragen geht, der anderer Meinung ist als er. Übersehen wir denn eigentlich total, dass der Mensch da, wo er Gott los ist, ohne Gott lebt, zum Teil sich selbst, aber auch anderen Menschen das Leben zur Hölle macht? Meinen wir denn, Gott sei das egal und das geht ihm irgendwo vorbei, was hier in der Welt an Ungerechtigkeiten passiert? Denken wir denn, Gott macht das nichts aus, wenn ein paar Männer einen 5-jährigen Jungen vergewaltigen und die Wirtin dreht das Radio lauter, damit man das Geschrei nicht so hört? Und der krepiert wie ein Tier. Das sollte Gott egal sein? Sollte es Gott egal sein, wenn da irgendwelche Leute aus Profitgier Melamin in die Milch mischen, um ordentlich Kohle zu machen? Und Tausende von Kindern und Menschen werden chronisch krank oder sterben? Das sollte Gott egal sein? Sollte Gott es egal sein, was an Ungerechtigkeiten hier auf der Welt passiert, das Mobbing, die Gemeinheiten? Versucht das doch mal von daher zu sehen. Sollte Gott das egal sein? Und die Bibel sagt uns sehr deutlich, nein, nein, Gott ist das nicht egal. Sondern er guckt da schon hin, er ist auch ein gerechter Gott. Zum Glück ist er auch ein gerechter Gott. Gott sagt auch von sich, die Rache ist mein. Und das muss man auch mal so stehen lassen. Es wird auch einmal Gerechtigkeit geben. Und Menschen werden auch zur Verantwortung gezogen werden, zum Glück. Gott bügelt nicht alles glatt, kuschelig weich. Vor einiger Zeit befand ich mich mal in einer Runde politisch Engagierter. Und einer dieser Männer, der lehnte sich so am Bistrotisch zu mir rüber. Der hatte gehört, Direktor der Lebenszeller Mission und so. Und dann hat er gesagt, sagen Sie mal, sind Sie mit Ihrem Missionswerk auch schon so ein bisschen mehr modern? Machen Sie auch Sozialarbeit und sowas? Oder gehören Sie immer noch zu den alten Werken, die so in dem Sinne Leute bekehren wollen? Und ich bin in meiner Art und Weise zu diskutieren meistens so, dass ich den Stier liebsten gleich bei den Hörnern nehme. Und ich habe ihm dann gesagt, wissen Sie was, wenn Sie mal den ganz alten Luthertext lesen, der ist ja manchmal sprachlich schwierig, ne, aber manchmal auch ganz interessant für uns heute, da steht mal im Matthäusevangelium, hat Jesus gesagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden. Natürlich ist das gut, wenn man Leuten materiell hilft oder in ihrer Ausbildung und allen möglichen. Aber wir sind heute auf das Leben fixiert. Das, was mir oder einem anderen in meiner jetzigen Situation sichtbar hilft, das zählt. Alles andere ist nicht relevant. Ich muss die Ergebnisse sehen und anfassen können. Und so ist christliche Mission zu humanitärer Hilfe mutiert. Die Leute brauchen ein Dach über dem Kopf, ein Frühstück auf den Teller, sauberes Wasser, sterile Skalpells und bessere Bildung. Und ich würde sagen, natürlich brauchen sie das. Klar, so hat Gott uns geschaffen. Und wir haben auch eine materielle Verantwortung in dieser Welt, sie wahrzunehmen für Menschen. Ist doch gar keine Frage. Aber was, und das habe ich dem Mann damals gesagt, wissen Sie was? Was macht denn ein Arzt oder eine Krankenschwester, wenn sie dem Afrikaner oder wem auch immer dort sagen muss, ich bin am Ende mit meinem Latein. Meine Medizin hilft dir nicht mehr. Und auch wenn besseres Essen nicht hilft und sauberes Wasser, was, wenn das Gewissen eines Menschen ihn nicht mehr in Ruhe lässt, wenn er die Sinnfrage des Lebens nicht geklärt hat? Was, wenn vor ihm plötzlich diese Frage steht, ja, jetzt muss ich mich mit meinem Leben vor Gott verantworten und es geht nicht mehr um meine Nachbarn und die anderen bösen Menschen, die mir so viel Böses getan haben. Es geht jetzt um mich persönlich, weil ich stehe vor dem Schritt, auf dem mich kein Mensch begleiten kann, vor dem Tod. Es geht um mehr als seid nett zueinander. Helft mal ein bisschen. Paulus schreibt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Im alten Luthertext steht da geholfen. Und das ist eigentlich falsch, da steht gerettet. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Es geht um Rettung aus einer verlorenen Situation. Gott hat das Elend in dieser Welt nicht gewollt. Und es geht uns ihm beim menschlichen Leben um mehr als 80 Jahre auf dieser Welt oder 90 oder 100, wie alt man wird. Es geht um die Ewigkeit und es geht um ewiges Leben. Gott will nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Und wenn man immer davon redet, dieser harte Gott, der dort mit dem Knüppel da hinten steht und nur wartet auf uns, dann hat man einfach viele wichtige Dinge überlesen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Da ist ein Gott, der den Menschen nachläuft, der dir nachläuft, der seine Hand nach uns ausstreckt. Er will nur das Beste für uns. Jesus kam eben nicht in diese Welt, um uns endlich mal die Meinung zu sagen und den Rost runterzumachen. Er kam, um uns, um dich zu retten. Jeder Mensch soll aus seiner aussichtslosen Lage befreit werden. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Aber wie viele Menschen nehmen das an? Das ist ein echtes Problem, oder? Nur so eine Handvoll, ein paar. Manchmal hört man so Erfolgszahlen. Aber was ist das im Vergleich zu den Milliarden von Menschen, die es gibt? Als ich zum ersten Mal von Neuguinea ist ein sehr dünn besiedeltes Gebiet, in Hongkong stand. Ich werde dieses Gefühl, das mich befallen hat, mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich stand zwischen diesen Menschen, die wie Ameisen durch die Straßen wuselten. Und ich habe zu Gott nur gesagt, wie soll das gehen? Diese Menschen sollen dein Evangelium hören. Wie soll das gehen? Ich habe diese Hilflosigkeit in mir gemerkt, wenn man die Masse sieht. Was passiert denn mit denen? Kann ein Gott so hart sein? Wer wird denn mal dabei sein und wer nicht? Und wie urteilt Gott? Das ist eine Frage, die nicht uns erst heute hier beschäftigt. Das hat damals die Menschen auch schon beschäftigt. Und ich lese uns mal eine Begegnung aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium. Da hat nämlich ein Mann Jesus genau diese Frage gestellt. Und er, das heißt Jesus, ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Also der Mann, der hier Jesus begegnet ist, der hat begriffen, dass es im Leben um mehr geht. Und darum stellt er diese Frage, Herr, meinst du, dass nur wenige gerettet werden? Ihm war völlig bewusst, hier geht es mehr um uns als um soziale Hilfe und Entertainment. Er ahnte, dass Gott nicht nur die Fassade unseres Lebens religiös verschönern möchte. Ihm war bekannt, dass Gott ein fundamentales Interesse an Menschen hat. Dass er nicht da sitzt und tatenlos zuschaut, wie wir uns als Menschen einfach so kaputt machen. Was die Menschheit braucht, ist Rettung und nicht Unterhaltung. Und Gott ist nicht erst ein globaler Gott, seitdem wir in dieser Welt als Christen auch global geworden sind. Gott war immer schon multikulturell und global. Wer die Bibel aufmerksam liest, der wird feststellen, es fing an mit der Berufung eines Abrahams. Es ging über die Berufung Israels, den Nationen ein Zeuge zu sein. Und dass Gott alle Menschen geliebt hat, hat die Welt geliebt, das schließt alle ein. Ja, da ist nicht Jude noch Grieche, hat ein Paulus mal geschrieben. Gott liebt jeden Menschen. Er hat keinen ausgeschlossen. Er hat jeden Menschen im Blickfeld. Und sein Ziel war nicht die Kolonisation und Zivilisation, sondern er hatte eben uns Menschen mit unserer tiefsten Problematik im Blickfeld. Unserer Gottesferne und der Schuldverstrickung. Und Gott ist derjenige, der die Weltgeschichte vorantreibt. Bis auf den Tag hin, an dem er Ungerechtigkeit und Hass, Brutalität, Lüge, Krankheit, Leid und Tod beseitigen wird. Es wird ein Tag sein, an dem Menschen sich vor ihm mit ihrem Leben verantworten müssen. Es geht darum, gerettet zu sein oder nicht. Es geht um drinnen oder draußen. Es geht hier wirklich an die Substanz. Und darum die berechtigte Frage, Herr, meinst du, dass nur wenige gerettet werden? Wer wird dabei sein? Wer gehört denn mal dazu? Wie kommt man da rein? Wenn man den Text jetzt weiterliest und die Antwort, die Jesus gibt, da könnte man meinen, dass Jesus hier ganz geschickt einer äußerst schwierigen theologischen Frage ausweicht. Das wäre doch jetzt mal dran gewesen, darüber zu sprechen, was mit denen passiert, die das Evangelium nie gehört haben. Das wäre doch mal ein Thema gewesen. Jesus hätte am Ende mal 3, 4, 5, 6 Punkte dazu sagen können. Oder wie es denn nur mit einem Menschen bestellt ist, der in einem nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen ist und bei dem die Schienen im Leben wirklich so schlecht gelegt waren, dass man sagen konnte, ja, wie sollte denn der überhaupt zum Glauben kommen? Oder wie ist das mit den Erbanlagen, mit der Genetik, die einen Menschen beeinflussen, die Menschen in Süchte und in Untaten führen? Wie geht man denn damit um? Jesus hätte doch an dieser Stelle kompetent der intellektuellen Not eines Menschen helfen können. Und Jesus liefert dem Frager nicht die Antwort, die er gern gehabt hätte. Er gibt uns keine wohl abgerundete Weltanschauung, so ein logisch einsichtiges und nachvollziehbares Gottesbild. Sondern seine Antwort beginnt damit, dass er die Zuhörer auffordert. Ringt danach, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Jesus lenkt damit nicht von einer schwierigen Frage ab, sondern er will uns helfen zu sehen, worum es wirklich geht. Indem er auf die eigentliche Frage nicht eingeht, sagt er aber ganz praktisch, ich übersetze das mal in meinen Worten, was die anderen angeht und wie viele wirklich gerettet werden, wer denn nun einmal in Gottes Reich mit dabei sein wird, das ist Gottes Sache. Ob ihr das jetzt alles nachvollziehen oder verstehen könnt, ist jetzt gar nicht das Thema. Darum kümmert sich Gott und seid versichert, bei ihm ist es besser aufgehoben als bei irgendeinem Menschen. Der Grundsatz gilt, Gott ist Licht und Güte und Gott ist Liebe. Gott wird Entscheidungen treffen, die übertreffen weit unsere Vorstellungen, Ansichten und Einsichten. Jesus sagt, worum es bei euch geht, ist die Frage, ob ihr dabei seid. Bist du dabei? Ihr seid nicht nur Zuschauer oder neutrale Beobachter, die alles so aus einer gewissen Distanz betrachten können. Ihr seid Betroffene. Es geht nicht um die anderen, sondern um dich ganz persönlich. Die Schwierigkeit beim Thema Religiosität und Glauben beginnt gerade an der Stelle, wo es nicht mehr darum geht, dass ich hier wie in den Religionswissenschaften, in den vergleichenden Religionswissenschaften einfach mal wissenschaftlich einen Gegenstand betrachte und darüber spreche, aus der Distanz heraus, sondern wo ich plötzlich direkt Betroffener bin. Wenn das Ganze nicht mehr nur intellektuelles Handeltraining ist, sondern eine Entscheidung und Konsequenzen in meinem eigenen Leben erfordert. Wo stehe ich denn? Wer wird dabei sein? Ich habe festgestellt, dass es manchmal unter Christen erstaunlicherweise auch in dieser Frage eine große Verunsicherung gibt. Ich habe mal in einer neugenesischen Gemeinde zu den Leuten gesagt, wer von euch wird denn mal dabei sein in Gottes neuer Welt? Und dann ging also wirklich 2, 3 Hände ganz zaghaft hoch. Bei den anderen sah man, die haben ihren Kopf so hin und her, nicht wahr? Und die Frage, die still im Raum stand, war, hey, wer kann sich da schon sicher sein, wie Gottes Urteil dann letztlich ausfällt. Und dann sind einem noch ein paar Sünden eingefallen, Zoff gehabt mit der Frau oder dem Nachbarn, irgendwie hat die Gartenkatze da bei dem im Computer gepinkelt und man hat sich rausgeredet und so. Das fällt einem alles ein. Und außerdem dieses Dabeisein. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin dabei, dann bin ich doch ein furchtbar arroganter, elitärer Mensch. Wer denke ich eigentlich, wer ich bin? Ich bin dabei und du bist nicht dabei. Ja, toll, du bist ein super Typ. Wer kann denn eigentlich dabei sein? Das müssen doch ganz besondere Menschen sein. Das können doch nur die schaffen, was so Heilige, die so rechtschaffend sind und ein bisschen asketisch und selbstvergessen ihr Leben gestalten, ne? Die als Missionar irgendwo hingehen und dann das ganze Bequeme hier so vergessen. Also das hat was, ne? So. Wer Jesus so interpretiert, wenn er darum spricht, dass wir in die enge Pforte eingehen sollen, der hat ihn gründlich missverstanden. Jesus spricht an dieser Stelle nicht von dem, was wir da tun, aus eigener Leistung heraus. Er tut nicht so, als könnten wir das jetzt plötzlich aus eigener Kraft schaffen. Wenn das gewesen wäre, oder wenn das möglich wäre, dann hätte Jesus Christus nicht in diese Welt kommen müssen. Aber was Jesus machen möchte, ist, er möchte uns schon aus einem falschen Sicherheitsgefühl herausreißen. Also der Frager in diesem Text war höchstwahrscheinlich schon sehr davon überzeugt, ich stehe ja schon auf der einen Seite. Ist ja bei mir ist ja alles klar. So, wer ist noch mit dabei? Und er hat wohl gedacht, so dieses Mitlaufen mit Jesus, das Hören auf seine Predigt, das Mitdenken sozusagen, das war so gut wie der Zulassungsschein. Und Jesus versucht, ihn wach zu rütteln. Und er sagt, dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Ja, war auf der Jumiko, könnt noch so ein paar Sachen aufzählen. Die enge Tür, auf die Jesus sich hier bezieht, ist nicht eine neue fromme Leistung, die wir vorzuzeigen haben. Im Johannesevangelium bezeichnet sich Jesus einmal als die Tür. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Die enge Tür ist eben Jesus Christus. Es gibt keine anderen Türen. Das ist die einzige Tür. Nur in seinem Namen finden Menschen Zugang zu Gott. Das ist die Botschaft der Bibel. Aber es geht gerade um die Beziehung zu Jesus Christus. An ihm entscheidet sich, ob wir dabei sind oder nicht. Rasse, Kultur, Bildung, Kontostand und Essensstil spielen überhaupt keine Rolle dabei. Wenn Jesus später einmal sagen wird, ich kenne euch nicht, dann meint er damit nicht, dass es darum geht, so, ich habe euch noch nie getroffen. Wer das Alte Testament einmal liest, im alten Luthertext, da steht im 1. Mose von Adam, und Adam erkannte sein Weib. Das könnte man sagen im Deutschen, ich hoffe mal, dass er es gekannt hat. Aber jeder, der ein bisschen in dem Kontext sich zurechtkennt, der weiß, das Erkennen war eigentlich, heute würde man, die haben miteinander geschlafen. Die hatten Sexualverkehr. Das intimste Verhältnis, was Mann und Frau so miteinander haben können. Und im Wort kennen, im alttestamentlichen Sinn, schwingt das nämlich mit. Mit jemandem ein ganz enges, intimes Verhältnis haben. Was Jesus den Zuhörern damals und uns heute sagen möchte, ist ganz einfach. Ich bin der Zugang zu Gottes Reich. Ich verschaffe euch den Zugang zu Gottes neuer Welt. Tretet mit mir in eine enge Beziehung, denn ich vergebe euch eure Schuld. Ich trete vor Gott für euch ein. Ich gebe euch das ewige Leben. In mir findet ihr alles, was ihr zum Leben und zum Sterben braucht. Ein Gott der Bibel ist nicht kleinkariert, sondern er ist weltumfassend und multikulturell. Aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen kommen und in Gottes neuer Welt mit dabei sein. Da wird es einmal gebildete, einstmals gebildete Japaner und in dieser alten Welt sehr dürftig bekleidete Indios nebeneinander sitzen haben. Deutsche und Russen und Mongolen und wen auch immer. Jesus wollte dem damaligen Frager damit ganz praktisch sagen, hey, du hast deine Muster ein bisschen klein gestrickt und schon fast festgelegt, wer dabei sein wird. Du wirst dich wundern, wer alles dabei sein wird. Gott ist der Einladende, er ist der liebende Gott. Es liegt nicht an Gott, wenn ein Mensch in der Gottesferne verharrt und dort schließlich für immer landet. Aber wenn das so ist, wenn das wirklich so ist, dass es um gerettet und verloren sein geht, wenn es so ist, dass Menschen neben dir, wenn sie sterben und sie haben Jesus nicht gekannt, vor einem Gott bestehen müssen, vor dem kein Mensch bestehen kann, welche Verantwortung wächst uns als Christen denn dazu? Manchmal bin ich etwas erschrocken, wie wenig barmherziges Mitgefühl und Verständnis bei uns zu finden ist. Gerade mit Menschen, die nicht an Jesus glauben. Wir leben selber von Gottes Liebe, seiner Geduld und Barmherzigkeit und wir predigen anderen das Gericht. Ich habe es besonders unter Christen erlebt, aus unserem Umfeld, die sich mit dem Wort Gnade und Vergebung in der Praxis echt schwerer tun als viele anderen. Denen ist es viel angenehmer, dass man den Leuten mal so richtig den Rauch reinlässt und eine Predigt hält, dass sie in den Socken hochklappt. Man soll nicht zu viel von der Liebe Gottes reden. Und ich würde mal sagen, nein, das ist falsch. Die Liebe Gottes, die dort am Kreuz stirbt, wie will man sie noch tiefer beschreiben? Dass Gott Menschen liebt, dass sie ihm wichtig sind. Wir wissen doch mal ehrlich gesagt, wie erbärmlich unser Leben als Christ oft ist. Hey, wenn jeder von uns mal ganz still wird und sein eigenes Leben anguckt, Mann, was sind wir für Krücken? Wir lassen es doch nicht raus und keiner sieht's. Und so sind wir halt. Kleinkarierte Idioten, manchmal. Wie wir uns charakterlich verhalten zu Geschwistern, zu Eltern, zu Nachbarn, zu Arbeitskollegen. Meine Zeit. Und wir sind froh und dankbar, dass Gott uns vergibt. Aber wir hauen andere in die Pfanne. Und wir sind nicht anders. Wir haben die richtige Theologie. Und die Herzen sind kalt. Und ich predige mir da selber. Inwieweit berührt uns noch das geistliche Elend der Menschheit? Wie ist das bei uns mit der sogenannten Liebe zu den Verlorenen, wie man früher gesagt hat? Wie denken und urteilen wir über Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen und dementsprechend gottlos leben? Paulus hat einmal gesagt, die Liebe Christi treibt uns an. Jeder Mensch ist von Gott gewollt und geliebt. Jeden möchte Gott bei sich haben. An ihm liegt's nicht. Er will wirklich jeden bei sich haben. Diese Liebe hat Jesus ans Kreuz getrieben. Diese Liebe Gottes zu den Menschen war die Antriebskraft im Leben eines Paulus. Der hat viel erlitten. Man muss mal den 2. Korintherbrief lesen. Verprügelt worden, im Meer getrieben. War knapp bei Kasse, hat nicht genug Geld gehabt. Zum Schluss ist er sogar gestorben dafür. Das hat ihn Paulus gemacht, weil er wusste, da lernen Menschen diese Liebe Gottes kennen. Salz und Licht sind wir. Nicht wir machen uns dazu, sondern das sind wir, sagt Jesus. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Durch unser Leben möchte Gott Menschen Appetit auf ein Leben mit Gott machen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und das ist jeweils die herausfordernde Frage, die jeder von uns sich ehrlich vor Gott stellen muss. Wie können und sollen Menschen durch mich und mein Leben zum persönlichen Glauben an Jesus Christus finden? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite wünsche ich mir, dass mich und euch das nie in Ruhe lässt. Dass uns das umtreibt, wenn es anders ist. Ich wünsche mir lieber, dass da in uns etwas brennt, auch eine Hoffnung und ein Wünschen, ein Engagement, etwas dran zu geben, damit Menschen Jesus kennenlernen, als dass wir alles so schön abgerundet und cool, gelassen hinnehmen und unsere Wege zu gehen und uns kratzt wirklich fast nichts mehr. Uns bringt nichts mehr aus der Ruhe. Ich wünsche uns lieber eine gewisse Unruhe in uns, die uns antreibt und nach vorne bringt. Ich weiß aber auch, dass diese Frage gerade im Pietismus und auch in charismatischen Gemeinden in manchen Fällen mit einer starken Fixierung auf den Menschen beantwortet wurde. Ich bin für andere verantwortlich. Ich bin für die Evangelisation und die Missionierung dieser Welt verantwortlich. Was für ein Quatsch und was für ein Krampf. Was ist da nicht Furchtbares bei rausgekommen? Wenn ich mich nicht ausreichend bemühe, andere zum Glauben zu führen, dann werde ich schuldig. Ich würde sagen, ja, das kann manchmal sein, dass man sich im Nachhinein schuldig fühlt. Ich kann euch sagen, die, die Kinder haben oder mal einmal haben werden und man bemüht sich, dass seine Kinder auch zu diesem lebendigen Gott finden. Und wenn Kinder das nicht tun und ganz andere Wege gehen, kann dir sagen, dann fragst du dich hin und wieder mal, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und das sind Fragen, die sind nicht so leicht zu beantworten. Aber ich habe auch bei mir festgestellt und unter uns Frommen, in wie vielen Fällen hat das zu Krampf geführt, dass man dann aus dieser Angst heraus, was falsch zu machen, Menschen missioniert hat. Da wurden Menschen regelrecht zu Missionsobjekten degradiert. Es ging darum, die Botschaft an den Mann zu kriegen. Im Vordergrund stand mehr die Erfüllung der eigenen Pflicht und die Entlastung des eigenen Gewissens als der Mensch, nach dem Gott sich sehnt. Was gibt es Schlimmeres, als einen Menschen zu einem Missionsobjekt zu degradieren? Der Mensch ist mehr ein von Gott original geschaffenes Wesen, den Gott liebt, nicht nur ein Missionsobjekt, das ich abhake, je nachdem, ob ich erfolgreich oder nicht erfolgreich bin. Ich habe diesen Prozess in meiner eigenen Vita selber miterlebt. Ich stand immer unter dem Eindruck, ich habe eine Verantwortung für Menschen, ob ich im Zug sitze oder im Bus, ob ich irgendwo unterwegs bin. Und ich habe das auch versucht zu leben. Paulus sagt mal zum Timotheus, ne, predige zur Zeit und zur Unzeit. Ich habe manchmal dann im Nachhinein gedacht, meine Zeit, das war wirklich zur Unzeit. Und eines Tages habe ich nur gemerkt, das kann ich nicht leben. Das halte ich nicht bis zur Rente durch. Und ich habe das Gott ganz ehrlich gesagt. Ich habe zu Gott gesagt, du, ich kann das nicht leben. Ich bin nicht ein Typ wie dieser oder jener, der das so aus seinem Naturell heraus kann. Ich bin anders. Und habe zu ihm gesagt, von heute an, ich werde diesem Druck jetzt nicht mehr nachgeben innerlich. Ich spreche jetzt erstmal gar keinen Menschen mehr an. Und dann war ich an dem Wochenende mit dem Zug unterwegs nach Norddeutschland, wo ich herkomme. Und ich hatte zu Gott gesagt, also wenn du willst, dass ich mit Leuten rede, dann musst du schon zu mir schicken. Der Witz war, ich hatte auf dieser Zugfahrt 5 Gespräche, überhaupt nicht von mir initiiert. Eines der Gespräche führte sogar dazu, dass ich mit dem Mann gebetet habe. Ich war sowas von geplättet, aber es war für mich, als ob Gott zu mir sagt, hey, jetzt entspann dich mal ein bisschen. Nimm den Druck mal weg von dir. Und es geht nicht um die Befreiung und Entlastung deines eigenen Gewissens. Und dass du dann schöne Liste abhaken kannst, was du nicht alles schaffst für Gott in seinem Reich. Es geht um die Menschen, die Gott liebt. Und Gott hat jeden von uns auf unterschiedliche Art und Weise begabt. Welche Verantwortung tragen wir für andere? Leute, wir müssen aufpassen. Für mich ist das eine Spannung und ich glaube, niemand von uns kann aus der Spannung herauslaufen. Wie viele Leute habe ich kennengelernt, die sind vom christlichen Glauben weggelaufen, weil die Eltern so einen Wahnsinnsdruck aufgebaut haben, dass sie Christen werden, dass sie heute nichts mehr von Jesus wissen wollen. Ich kenne diese Leute persönlich, habe lange Gespräche mit denen geführt. Und ich kann das gut nachvollziehen, durch was sie durchgegangen sind. Die sind verbrannt. Ich wollte mal einen mitnehmen zu Pro Christ. Und da hat er gesagt, da gang ich nicht mehr. Ich bin kein Schwabe, ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wieso? Oh, hat er gesagt, du, ich war da mal bei der ersten Veranstaltung. Mann, hat der auf mich abgezogen. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn du dich heute Abend nicht bekehrst, dann fährst du zur Hölle. Das könnte deine letzte Chance sein. Hey, was wird da moralisch Druck aufgebaut? Wie man Leuten droht. So wahr das auf der einen Seite ist, so unmoralisch ist es auf der anderen. Ich weiß auch, dass Menschen für sich Verantwortung tragen. Ich habe ein gewisses Maß an Verantwortung für meine Kinder, für meine Nachbarn, für die Menschen, denen ich begegne. Aber Menschen haben auch Eigenverantwortung. Und ich darf mir nicht die Verantwortung anderer aufladen und laufen ein schlechtes Gewissen machen, warum die jetzt so oder so reagieren. Wir müssen die Frage in der richtigen Relation sehen. Zum Ersten, diese Welt ist von Gott erschaffen. Die Geschichte dieser Welt ist in Gottes Hand. Gott baut sein Reich und nicht wir seins. Und Glaube, und das hat Waldemar Lies richtig gesagt, Glaube ist für mich ein Wunder. Gott öffnet den Menschen das Herz. Wir sind dazu beauftragt, sein Wort zu sagen, mit unserem Leben zu bezeugen, aber Gott ist der Handelnde. Darum würde ich mal sagen, manchmal, hey, entspann dich. Es bist nicht du. Die Last der Welt ruht nicht auf deinen Schultern, sondern auf Gottes Schultern. Das Zweite, wir sollten Gott persönlich fragen, was er uns für unsere Lebenszeit zugedacht hat. Gott hat dich geschaffen, einmalig, dich begabt. Keiner von uns weiß, wie lange wir hier auf dieser Welt herumspazieren werden. Die Jahre sind unterschiedlich verteilt. Aber frag sehr intensiv danach, Gott, wozu hast du mir dieses Leben in dieser Welt gegeben? Und lass mein Leben etwas sein, das Menschen, dich liebenden Gott, dich vergebenden und barmherzigen Gott durch mich kennenlernen. Und es könnte ja sein, dass Gott dich dafür bestimmt hat, in ein anderes Land zu gehen, eine schwierige Sprache zu lernen, seltsame Dinge zu essen, Hitze oder Kälte zu ertragen, weil er will, dass alle Menschen, auch irgendwo in einer entlegenen Gegend, es könnte sein, Gott schickt dich in irgendein blödes Dorf, so ein kleines Kaff, und du sollst dein Leben in so ein paar Menschen investieren, nicht in Millionen, in so ein paar. Es reicht. Die Bestimmung, die eigene Bestimmung im Leben zu finden und Gott darum zu bitten, das zu erkennen. Und wir sollten Gott jeden Tag darum bitten, dass Menschen ihn durch uns entdecken. Das ist manchmal der Lebensvollzug. Und da wünsche ich mir nochmal, dass wir uns nicht beruhigen lassen von dieser Gleichgültigkeit, die uns zum Teil erfasst. Und ich kenne das auch von mir. Sondern Gott immer da wiederum bitten, hilf mir doch, ein Gespür zu haben, in dieser Welt von dir so zu reden und zu leben, dass Menschen dich kennenlernen. Dass mir das nicht egal ist und dass mein Alltag plötzlich in allen möglichen anderen Themen ersäuft als in dem. Ich weiß noch, dass ein Freund von mir, ein sehr angenehmer Mensch, das war einfach ein toller Typ, Arzt von Beruf, Kinder hat er angezogen wie ein Magnet. Er war hilfsbereit und gastfreundlich, großzügig, ein richtiger Kumpel. Da habe ich immer manchmal gedacht, da könnte ich als Christ manches von dem lernen, so wie der gelebt hat und in den Beziehungen auch sich verhalten hat. Ich war einfach gern mit ihm zusammen und wir verstanden uns gut bis auf den christlichen Glauben. Sobald sich das Gespräch auch nur um einen Hauch in Richtung religiös entwickelte, da hat er dicht gemacht, da gingen die Schotten runter. Und ich hatte mich da irgendwie ein bisschen dran gewöhnt. Und deshalb auch gar nicht mehr so versucht, das Gespräch irgendwie auf den Glauben zu bringen. Und wir haben uns dann eines Tages mal so im Kreis von Kollegen unterhalten, kamen dann auch auf unsere sozialen Kontakte zu sprechen. Und es hat mich beschäftigt, dass ich mit meinem Freund relativ viel Zeit verbrachte, aber nie jetzt aus meiner Sicht als Christen richtig auf das Wesentliche kam. Natürlich, wie sollte ich überhaupt an ihn rankommen? Jemandem so ein Gesprächsthema aufs Auge zu drücken, das ist ja ätzend und auch nicht gerade einladend. Und manchmal können wir Christen, wenn wir zur falschen Zeit etwas sagen, wirklich auch manche Türen zuknallen. Und ich war irgendwie hilflos. Aber in dem Gespräch mit meinen Kollegen ist mir eins aufgefallen, dass ich Gott noch nie um eine Gesprächsgelegenheit gebeten hatte. Ich habe noch nicht mal darum gebetet und zu Gott gesagt, hey, gib mir doch mal eine Möglichkeit, mit dem zu reden. Und ich weiß noch, wir saßen dann in dieser Gebetsgemeinschaft zusammen und wir haben miteinander für diese Beziehungen, auch für diesen Mann gebetet. Zwei Tage später hat er mich zu einer Segeltour eingeladen. Der hatte so einen kleinen Katamaran, ein Mordsgerät, ging ab wie die Feuerwehr. Und wir waren zu zweit auf dem Meer. Und dann hat er ein Gespräch begonnen. Und dann hat er von einem seiner guten Freunde erzählt, der im Sterben lag, hatte einen Tumor im Kopf. Und der Tod dieses Freundes hat Fragen über Fragen bei ihm ausgelöst. Und da, wo ich nichts vermutet hatte, waren tiefe Gedanken und Zweifel, auch über Gott und über Glauben. Und ich hatte plötzlich Gelegenheit, mit ihm über das zu sprechen, was ich persönlich in Jesus Christus gefunden hatte. Da hat Gott eine Tür geöffnet. Nimm deine Verantwortung vielleicht einmal in einem ersten Schritt wahr, indem du Gott darum bittest, dass du im Lebensvollzug mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommst. Und das erfordert Mut. Das wird dich an Grenzen bringen. Aber dich den Mut zu nehmen, denn eins ist klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.